du sprichst vom Staunen. Ich staune manchmal, wie Gott den Menschen so geschaffen hat, dass kurz bevor es dann losgeht, die Pumpe ordentlich am Arbeiten ist und man aufgeregt wird, auch wenn man es den ganzen Tag nicht ist. Aber du hast, ja, das ist wichtig, oder? Ja, es fühlt sich heute fast schon wie ein Hauskreis an, oder? So die, von der Größe her, wir könnten uns eigentlich auch jetzt im Stuhlkreis setzen und dann machen wir die Predigt gemeinsam. Aber keine Angst, ich binde euch heute auch schon noch ein. Also, ja, wer einschläft, der könnte, nein, sowas mache ich nicht. Ja, du hast die halbe Einleitung schon vorweggenommen. Sie kam vom Berg runter und dann kam der Alltag. Das kennen wir alle, ja. Also mir zumindest geht es so. Wie das letzte Mal, also unsere letzte Gemeindefreizeit, kann ich mich auch noch dran erinnern. Da hat man irgendwie so diesen Schwung mit und denkt sich so, jetzt irgendwie, ich habe wieder neue Erkenntnisse gewonnen und ich fühle mich ermutigt im Glauben. Und dann ist Montag und dann ist morgens und dann schreit ein Kind und dann steht man schwer auf und dann ist alles wieder genauso schwer wie die Woche davor. Und irgendwie ist das ein Muster, das sich immer wieder wiederholt. Michael hat uns ja da, glaube ich, letzten Sonntag auch schon mal so ein bisschen mitgenommen und hat dann natürlich auch, ist dann ein bisschen in eine andere Richtung als der heutige Text natürlich gegangen, weil er ja sich auch auf Matthäus 18 da bezogen hat, aber er hat auch die Predigt gebracht von der Verklärung, von dem, was vor dem heutigen Bibeltext passiert ist. Und ja, dann kommen, ich denke mal, das ist jetzt nicht, die sind direkt vom Berg runter und da unten stand schon alles fertig, sondern so wie sich das liest, ist das Ganze so über eine gewisse Zeit passiert auch. Und der Text, den darfst du gerne schon mal einblenden, Lukas. Der Text steht in Matthäus 17, Abvers 14 bis 21. Genau. Jetzt ist das ein Text, wo ich den, wo wir die Texte zugeteilt haben, habe ich mir so gedacht, ja, was auf der einen Seite ist es ein Text, den jeder kennt, vor allem die letzten Verse. Also wer das noch nicht gehört hat und sich in christlichen Kreisen bewegt, keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite, was sagst du Neues dazu? So ging es mir zum Beispiel. Ich dachte, ich habe eine sehr gute Idee. Ich kaufe mir Senfkörner und dann kriegt ihr alle ein und dann könnt ihr euch den anschauen und dann predige ich darüber. Und dann sagt meine Frau, ohne dass ich ihr das gesagt habe, sagt sie, ach guck mal, den Text hatte Heinz vor ein paar Jahren und da hat er Samenkörner mitgebracht und dann hat jeder einen bekommen. Ich so, oh, kann ich das nicht machen? Naja, dann kriegt ihr heute was anderes. Trotzdem, je mehr ich den Text gelesen habe und mich auch mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt habe, das da drin behandelt wird, bin ich immer wieder auf neue Erkenntnisse gekommen und ich hoffe, dass ich mich da auch nicht so in Gedanken verliere, wenn ich darüber rede, weil es gibt so ein paar Stellen, da könnte man noch ganz viel weiter ausholen. Aber fangen wir mal am Anfang vom Text an, die ersten beiden Verse. Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Eine Situation, die Eltern vor allem, glaube ich, hier nachvollziehen können. Wenn es den Kindern nicht gut geht, wenn die Kinder krank sind, dann fängt man an zu überlegen, dann fängt es an zu rattern. Ist es Fieber? Ist es Durchfall? Muss ich jetzt hier irgendwie Medizin besorgen? Reicht es, wenn ich ein bisschen Zeit verstreichen, wenn ein bisschen Zeit verstreicht? Aber wir haben hier einen Vater, der ist in Not. Und zwar, der ist in so einer großen Notlage, dass er jegliche Medizin, jegliches menschliches Können schon hinter sich lässt und auf ein übernatürliches Wunder, auf eine übernatürliche Lösung hofft. Und zwar, oder er glaubt auch dran, denke ich mal, bis zu einem gewissen Grad. Und er kommt damit dann zu Jesus. Oder, ja, lesen wir gleich noch, wo er dann zuerst hingekommen ist. Aber es gibt Punkte in unserem Leben, da scheint alles, was wir uns überlegen können, ja, das geht gar nicht. Da kriegen wir keine Lösung. Das entweder wir lassen es so oder wir laufen weg oder was auch immer. Und wir, die wir Jesus kennen oder die wir Christen sind, sage ich jetzt mal, ich gucke mal so ein bisschen in die Runde, ich glaube, die meisten von euch habe ich hier heute, habe ich schon öfter mal hier gesehen, so ihr kennt das Thema Glauben. Wir haben da ja noch das Gebet und wir können zu Gott gehen und wir haben den Glauben. Und da hat sich da, wir kennen das Ganze schon, aber dieser Mann scheinbar kannte Jesus wohl noch nicht so gut, aber er hatte schon mal davon gehört und ist jetzt hier auf dem Weg dahin. Lesen wir mal Vers 16, dann direkt noch im Anschluss. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. In diesem Vers steht etwas drin, wo so eine der ersten Erkenntnisse für mich aufgegangen ist aus dem Text. Dieser Mann, der wusste von Jesus wahrscheinlich, dass der heilen kann, der hatte die Geschichten, schätze ich mal, gehört. Aber er geht nicht direkt zu Jesus, sondern er geht zu seinen Jüngern. Die Jünger sind ja die, die Jesus kennen, die von ihm ausgebildet wurden, die gelehrt sind in dem, was, oder die gelernt haben sollten, was Jesus kann, die von seiner Macht wissen, die alles schon miterlebt haben, die gerade eben auf dem Berg der Verklärung waren, die das alles gesehen haben. Und er denkt sich so, vielleicht, ich nehme mal an, er kannte vielleicht auch noch einen von denen über eine Familienangehörigen und denkt sich so, ich gehe zu denen, weil die haben doch bestimmt eine Lösung. Die kennen ja den, die kennen ja Gott, die kennen ja diesen Jesus, der Wunderheiler. Und das ist etwas, das sich noch bis heute übertragen lässt. Wenn wir ein Problem haben, wo wir die Lösung nicht sehen, dann ist es für uns doch meistens der erste Weg, wir gehen nicht zu jemandem, den wir nicht kennen, sondern wir gehen zu jemandem, den wir kennen. Und wo wir wissen, der könnte die Lösung haben. Jetzt sind wir Christen, die wir Jesus kennen, die wir gelernt haben, die wir von seiner Macht wissen, die wir seine Wunder gesehen haben, beziehungsweise in der Bibel gelesen haben. Jetzt sind wir doch ähnlich wie die Jünger auch in dieser Welt jemand, der Jesus kennt. Und Menschen von außen, die Jesus nicht kennen, die auch keinen Ausweg haben, für die sind wir doch der perfekte Ansprechpartner. Man könnte sogar sagen, wir sind Vertreter Jesu auf dieser Erde und Menschen können zu uns kommen. Und das läuft ja bis zu einem gewissen Grad auch noch so. Aber ist uns das eigentlich bewusst, dass wir das sind? Dass wir in dieser Welt Jesu Vertreter sind? Wir sind nicht hier diese Solarzellenvertreter oder Bofrost oder wen es noch alles gibt. Wir gehen jetzt hier nicht unbedingt von Haus zu Haus und bieten irgendwas an, aber wir sind eine Art Vertretung, die den Menschen helfen kann, in Verbindung zu Jesus zu gehen und durch ihn geheilt zu werden oder durch ihn eine Lösung zu bekommen. Und da ist meine erste Frage an euch, ist euch das bewusst, dass ihr das seid? Also so richtig bewusst, dass wenn Menschen zu euch kommen und euch von Problemen erzählen, dass ihr dann sagen könnt, ja du, ich kenne da jemanden, ich kann dir helfen. Und noch einen Schritt weiter gehen, denn eigentlich sind wir mit der Fähigkeit, oder nicht nur eigentlich, wir sind mit der Fähigkeit ausgerüstet, auf die Macht Gottes zugreifen zu können und den Menschen zu helfen, durch Jesus, durch Gott. Und das waren die Jünger auch. Und irgendwie hat das nicht geklappt. Und das ist etwas, glaube ich, da kann ich mich sehr gut sehen. Also das kann ich sehr gut nachfühlen, so nach dem Motto, da wird was von dir erwartet, dass du es können solltest, aber dann klappt es nicht, dann funktioniert es nicht. Dann ist Enttäuschung da, dann ist ein Scheitern da. Und in Vers 17, da lesen wir dann, dass der Mann dann direkt zu Jesus gegangen ist, was ja eigentlich auch was Cooles ist. Also der kann auch direkt zu Jesus gehen. Er ist nicht nur auf diese Menschen angewiesen. Er ist zu Jesus direkt gegangen und bekommt dann erstmal von Jesus nicht direkt, ja, ich heile dich, sondern Jesus lässt erstmal Frust ab. Lesen wir uns doch mal die Stelle einmal an. Jesus aber antwortete und sprach, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt mir den Jungen oder bringt ihn mir her. Und dieser Frust, der hat mich getroffen, weil ich dachte mir so, das kann der mir jetzt genau in diesem Moment auch sagen. Wie lange soll ich dich noch aushalten? Wie lange soll ich das aushalten, dass du es nicht auf die Reihe bekommst, mal so richtig zu glauben? Und ja, was mache ich damit? Was mache ich jetzt mit diesem Gefühl, mit dieser Tatsache, dass ich nicht in der Lage bin, die ganze Zeit voll in diesem Glauben zu bleiben? Damit möchte ich später noch mal ein bisschen drauf zurückkommen. Aber was ich hier interessant fand, ist, dass er in diesem Fall, wo er seinen Frust auslässt, hat er die Jünger Ungläubige genannt. Er nennt sie verdorbene Generation. Ich kann also irgendwo ein bisschen nachvollziehen, dass er so extrem oder dass er so hart gegen sie ist, weil Jesus sich hier an diesem Punkt schon an einer Phase seines Wirkens befindet, wo er den Abschied vorbereitet. Er hat gerade ein paar Verse vorher oder ein Kapitel vorher schon einmal davon gesprochen, dass er bald sterben wird, dass es bald ans Kreuz geht für ihn. Gleich danach gab es diese Offenbarung für einige der Jünger. Dann haben sie halt gesehen, was Jesus für eine Macht hat oder wer Jesus wirklich ist auf dem Berg. Und er wird es auch im Anschluss an diesem Vers nochmal machen, dass er darauf hinweist, dass er bald nicht mehr da sein wird. Und vorher die ganzen Wunder, die er getan hat, wo die Jünger dabei waren, die ganzen Reden, die Gleichnisse, die er gebracht hat, das haben die Jünger alles mitbekommen. Die Information war alle da. Aber in dem Moment scheint das alles nicht Wirkung gehabt zu haben. Und da kann ich den Frust verstehen. Er greift das Ganze auch später nochmal auf, wir kommen gleich dazu, und ist da auch so ein bisschen milder mit den Jüngern. Vers 18, fand ich, ist eigentlich das, wo man wieder staunen kann. In Vers 18 finden wir jetzt das Wunder. Aber das war für mich in dieser Betrachtung des Textes schon fast eine Nebensache. So nach dem Motto, so ich heile den mal und jetzt gehe ich mal zu meinen Jüngern und dann müssen wir das mal klären, was hier los ist. Aber es ist nicht so, natürlich nicht. Für Jesus, denke ich mal, ist das alles überhaupt keine Nebensache. Und zwar steht dann Vers 18, oder kurz davor, bringt ihn mir her und Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Und hier ist wieder kurz dieser Wow-Moment, diese Macht, einfach einen Dämon auszutreiben, eine Krankheit wegzuschicken, jemanden von null auf jetzt gesund zu machen, etwas, das sich so viele wünschen. Ich werde mich aber jetzt auch nicht viel länger mit diesem Punkt oder mit diesem Vers beschäftigen, sondern möchte mit euch jetzt noch die letzten zwei Verse oder die letzten drei Verse betrachten. Und zwar ist es dann eine Zeit vergangen, glaube ich, also so liest sich das zumindest und auch einige der schlauen Leute, die ich mir angelesen habe, gehen davon aus, dass ein bisschen Zeit vergangen ist und Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen und dann kommen die Jünger nochmal auf dieses Thema zurück und sie fragen ihn hier in Vers 19. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Ja, warum ging das bei uns nicht? Und er spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Dieses Mal nutzt er nicht das Wort Unglaube, sondern Kleinglaube. Also er erkennt es an, oder ich denke mal, das ist auch ziemlich offensichtlich, dass die Jünger glauben bis zu einem gewissen Punkt. Also sie wissen, wer Jesus ist, sie haben Wissen, sie haben Erkenntnis. Aber der Kleinglaube, den sie an den Tag gelegt haben, der zeugt von einer gewissen Unreife, einer gewissen Begrenztheit. Sie haben das, was sie wissen, noch nicht richtig umsetzen können, noch nicht richtig verstanden. Und versuchen immer noch eher den menschlichen Ansatz bei der Lösung, als dass sie es komplett an Gott übergeben können. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich mich ganz oft sehe. Weil ich denke, wenn ich so darüber nachdenke, wie gehe ich durch meinen Alltag, dann ist das sehr viel Kleinglaube. Dann ist da sehr oft der Fall, dass wenn eine Situation entsteht, ich eine Entscheidung treffen muss, dass ich mich nur auf meine menschlichen Fähigkeiten berufe und gar nicht Gott mit einbeziehe. Und das ist auch wieder ein Punkt, oder ist auch wieder, ja, etwas, wo ich in mir diesen Fehler, diese Fehlerhaftigkeit sehe, dass ich es logisch verstehen will und muss und dass ich die Lösung bei mir haben will und gar nicht auf das zurückgreife, was ich eigentlich kenne und eigentlich weiß. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich? Was bedeutet denn Glaube? Wo ist der Unterschied zu Kleinglaube? Also ich fand diese drei Begriffe ganz spannend. Glaube, Kleinglaube und Keinglaube. Wer keinen Glaube hat, für den, ja, muss man vielleicht ganz platt sagen, ist das Ganze eh egal. Weil ohne Glaube existiert Jesus nicht, existiert Gott nicht, existiert das Evangelium nicht. Wer Kleinglaube hat, für den existiert das Ganze, existiert das Evangelium, für den existiert dieses Rettungsangebot, der kennt davon, der weiß, aber er lebt es nicht. Und im Glaube, da sieht das Ganze so aus, dass man dieses verinnerlicht. Und Jesus hat hier ein ganz interessantes Beispiel, dachte ich, wo lange Zeit ich mir immer gefragt habe, kann man Glaube quantifizieren, kann man Glaube in einer Größe ausdrücken? Weil wenn wir in Vers 20 weiterlesen, dann steht da, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinbewegen und nichts wird euch unmöglich sein. Was wollte er damit sagen? Warum ist es ein Senfkorn? Warum ist es klein? Warum beschreibt er den Glauben so? Viel interessanter als die Größe fand ich das, wofür Samenkörner stehen, also was Samenkörner sind. Ein Samenkorn hat ganz viel potenzielle Energie in sich. Ein Samenkorn, wenn du den in die Erde reinsetzt, dann musst du als Mensch nichts mehr machen. Oder wenn der von alleine in die Erde fällt, musst du als Mensch nichts mehr machen. Gott hat die Schöpfung, in der Schöpfung alles so bedacht, dass Wasser hinzukommt, dass fruchtbarer Boden da ist, dass dadurch die potenzielle Energie freigesetzt wird, die in diesem Samenkorn drin ist, dass ein Baum oder eine Pflanze draus wächst, dass sie groß wird. Er hat ein komplettes Tierreich geschaffen, die sich irgendwie komplett von alleine um die Pflege dieser Pflanze kümmern, wird von Natur aus beschnitten mit Ameisen, finden wir meistens lästig, aber machen sie. Oder es wird gemulcht von Käfern, sodass genug Düngung da ist. Gott hat ein komplettes System geschaffen, dass wenn so ein kleiner Samenkorn in die Erde fällt, eine Riesenpflanze daraus entstehen kann. Wenn ich euch jetzt frage, was ist der einfachste Weg, um eine Pflanze zu bekommen, dann denke ich mal, sagt jeder, ja, nimmst einen Samen, steckst ihn in der Erde, wird schon. Und jetzt möchte ich mit euch ein Gedankenexperiment machen. Jetzt versucht mal, ohne göttliche Mechanismen aus einem Samenkorn eine Pflanze rauszubekommen. Versucht mal im Kopf euch das vorzustellen, wie würdet ihr das machen? Ihr habt einen kleinen Samenkorn, da soll jetzt eine Pflanze rauskommen, ohne göttliche Mechanismen, ohne das, wie Gott sich das ausgedacht hat. Hat irgendjemand dann einen Lösungsansatz? Ich dachte im ersten Moment, vielleicht hole ich mir noch viel mehr und dann verkaufe ich die und dann kaufe ich mir was, aber das ist ja auch irgendwie nicht. Ich war mal gespannt, ob vielleicht jemand von euch da einen Lösungsansatz hat. Genau, ja. Wir selbst können es gar nicht, genau. Und genau das Gleiche ist es auch mit dem Glauben. Wer verstanden hat, dass er es selber nicht kann, wer zu dieser Erkenntnis gekommen ist, dass die Lösung nicht bei mir liegt, nicht in meinen Fähigkeiten steckt, nicht von mir abhängig ist, der hat diesen Senfkorn großen Glauben. Meinetwegen kann es auch ein Avocadokorn sein. Aber es geht da vielmehr darum, du musst mindestens das haben. Und dann kannst du so groß werden, so stark werden, wie du willst. Aber das muss einmal klar geworden sein. Das muss einmal nicht nur klar geworden sein, nicht nur wissen, sondern ich fand folgenden Satz ganz, ganz wichtig. Glaube ist eine innere Haltung, ein Lebensstil, eine Einstellung. So weit muss es kommen, dass dieses von sich wegschauen, nicht hin zu seinen eigenen Fähigkeiten zu schauen, sondern von sich wegschauen, hin zu dem, was Gott machen kann, das muss so tief drin stecken, dass das automatisch kommt. Und um das Thema hier abzuschließen oder um so langsam auch dann zum Schluss von diesem Thema zu kommen, wie gehe ich denn jetzt um mit meinem Kleinglauben? Wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich merke, nee, ich bin kleingläubig? Bei mir klappt das irgendwie noch nicht. Und auch da bleibe ich gerne bei dem Vergleich des Samenkorns. Der Same braucht Wasser, der Same braucht Boden, er braucht passende Klimaverhältnisse und er braucht Pflege. Und genau das brauchen wir auch. Wir brauchen Wasser oder nährstoffreichen Boden. Wir brauchen diesen Nährstoff. Wir brauchen etwas, das uns hilft zu wachsen. Und ich finde, dass durch Gottes Wort, durch den Riesenschatz an Erzählungen, an Berichten, den wir im Wort Gottes haben, können wir, wenn wir uns das immer wieder zu uns führen, wenn wir uns das immer wieder anlesen, dann verinnerlichen wir es auch und dann wird es auch ein Teil von uns und dann kann das diesen Glauben in uns stärken. Aber nicht nur Beispiele anschauen, nicht nur Nahrung ist das, was uns fehlt, sondern im Gebet lernen wir es, also wenn wir beten, lernen wir es, nicht zu uns selbst zu beten, sondern wir beten ja zu Gott. Und wir lernen im Gebet, dadurch, dass wir es immer wieder machen, hin zu Gott zu schauen, die Probleme zu nehmen, hin zu Gott zu geben, und von mir wegzunehmen, hin zu Gott zu geben. Und so entwickelt sich mit der Zeit ein Verständnis dafür, dass ich ein Problem einfach an Gott abgeben kann und die Lösung bei Gott suchen kann und die Lösung bei Gott lassen kann und nicht mich selbst so sehr darauf fokussiere, wie kann ich das Problem lösen. Ein weiterer wichtiger Punkt, glaube ich, ist, dass wir nicht aufgeben, dass wir uns nicht kleinkriegen lassen. Wir haben erst im dritten Lied, glaube ich, gesungen von der Liebe, du gibst uns niemals auf. Wenn wir schon wissen, dass Gott uns niemals aufgibt, dann können wir das genauso auch für uns annehmen, nicht aufzugeben. Wir werden immer wieder fallen, wir werden immer wieder Fehler machen, wir werden schwach sein. Wir sind halt, um es hier im christlichen Fachjargon zu sagen, wir sind Fleisch. Und deshalb ist es wichtig, sich das auch bewusst zu machen und zu wissen, ich kann immer wieder zurück zu Gott kommen, ich kann immer wieder neu anfangen. Vielleicht habt ihr noch mehr Gedanken, vielleicht fällt euch noch mehr ein, was uns hilft, diesen echten Glauben zu pflegen, diesen echten Glauben bei uns auch freizusetzen. Aber, und ihr könnt das dann auch gerne nach dem Gottesdienst, könnt ihr zu mir kommen, könnt mir das mitteilen, wir können uns nochmal darüber austauschen, ihr könnt mir das auch per WhatsApp schreiben. Ich würde sogar sagen, ihr könnt die Austauschgruppe in WhatsApp nutzen, dass wenn ihr glaubt oder wenn ihr meint, ihr habt da einen Text, den ihr gerne auch alle mitgeben möchtet. Worum es geht ist, nutzt diese Möglichkeit, dass wir uns austauschen können, dass wir hier Gemeinde sind. Denn auch das gehört dazu, diesen Glauben wachsen zu lassen, diesen Glauben zu stärken. Dass wir aus dieser Gemeinschaft heraus immer wieder neue Impulse bekommen, wie es nach vorne gehen können, wie wir Richtung Gott schauen können. Ich möchte euch zum Schluss dazu ermutigen, lest euch diesen Text, auch wenn ihr glaubt, also so ging es mir zumindest am Anfang, auch wenn man glaubt, man kennt den Text schon in- und auswendig, lest ihn euch nochmal durch und lasst euch jeden Vers, man kann sich fast jeden Vers nochmal auf der Zunge zergehen lassen und kann daraus eine Lehre ziehen, einen Vergleich entweder zum eigenen Leben oder eine Lehre, wie Jesus denkt, wie Jesus, man könnte sagen, wie Jesus tickt. Und ich möchte euch ermutigen, daraus einfach Kraft zu schöpfen, immer wieder aufzustehen und danach zu streben, in diesem echten Glauben zu leben. Lasst uns noch gemeinsam beten. Vater im Himmel, du hast eine wunderbare Welt geschaffen. Eine Welt, die zum Staunen einlädt. Eine Welt, die so komplex ist, dass wir sie nie komplett verstehen werden. Menschen, die so komplex sind, dass wir sie nie verstehen werden, komplett in ihrer Gänze. Und Vater, du bist der, der Lösungen hat. Du bist der Lösungsgeber. Du bist der, der er schon immer wusste, was als nächstes dran ist, was gut ist. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst und uns immer wieder auf dich schauen lässt, wenn wir vor Situationen stehen, die für uns im Alltag so aussehen, als ob wir sie nicht meistern können oder wo wir mit ganz viel Anstrengung eigene Lösungen suchen. Ich bitte dich, dass du uns da segnest, dass du uns unserem Kleinglauben da hilfst, dass du unserem Unglauben teilweise da auch hilfst, auf dich zu schauen und stark zu werden und in deiner Jüngerschaft zu bleiben und in deiner Jüngerschaft zu wachsen. Das ist mein Gebet für uns als Gemeinde, für uns, für jeden Einzelnen hier. Amen.